Heute spreche ich mit einem ganz besonderen Winzer von einem ganz besonderen Weingut aus Rheinhessen. Dieses war vor einigen Jahren noch sehr klein, sehr lokal und ist heute eine echte Premium-Marke mit einem ganz großen Bekanntheitsgrad, mit Kooperationen mit Starköchen und Promis, regelmäßig unzähligen Medienberichten und jedes Jahr einem riesigen Stand auf der OMR in Hamburg. Und natürlich mit sehr hochwertigen, sehr exklusiven Weinen, die beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen, in Sterne-Restaurants und Luxushotels getrunken werden. Was Jochen Dreißigacker mit seinem Weingut gelungen ist, ist, finde ich, wirklich beeindruckend. Dabei war er gerade Anfang 20, als er das fast 300 Jahre alte Weingut der Familie 2005 übernommen hat. Heute, 20 Jahre später, ist da eigentlich nichts mehr, wie es mal war. Mit einer fast schon brachialen Leidenschaft hat er das Weingut umgestaltet, immer weiter vorangetrieben und dabei auch den Wein selbst immer besser, immer größer gemacht. Was für eine Geschichte. Ich freue mich daher sehr, dass ich Jochen Dreißigacker in dieser Episode der Chefetage zu Gast habe und ich spreche mit ihm über sein Weingut und was ihn antreibt, über Marketing, über Unternehmertum und natürlich ganz viel über Wein. Viel Spaß. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Chefetage. Ich bin Leif Langeborn und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Weißt ja, hier in meinem Podcast, da spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Führungspersönlichkeiten über ihre Erfahrungen, ihre Sicht auf Unternehmertum und Leadership und natürlich auch über ihren Werdegang und ganz viel auch immer über die Herausforderungen ihres jeweiligen Unternehmens oder ihrer Branche. Also wenn du dich davon auch inspirieren lassen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich bin heute im wunderschönen Rheinhessen und wer sich da ein kleines bisschen auskennt, weiß, dass das eine ganz großartige Weingegend ist. Ich bin hier gerade auf der Anfahrt auch schon durch kilometerlange Weinberge gefahren. Das ist also hier ein Weingut nach dem anderen und es gibt einfach unzählige kleine und große Weingüter in Rheinhessen. Aber eines davon ist etwas ganz Besonderes, nämlich das Weingut Dreißigacker in Bechtheim. Es stellt super hochwertige Bioweine her, setzt auf Handarbeit und Qualität und ist gleichzeitig beispielsweise bei der OMR in Hamburg präsent, auf Kreuzfahrtschiffen zu finden und in Luxusrestaurants und hat auch unglaublich spannende Kooperationen, etwa mit Starköchen und Fotografen. Und ihr wisst ja, Unternehmer, die so gewohnte Pfade verlassen, die traditionelle Branchen und auch Arbeitsweisen hinterfragen, manchmal auch neu erfinden, die Veränderungen vorantreiben, die finde ich unglaublich spannend und auch inspirierend. Und daher freue ich mich sehr, sehr, dass ich heute hier bin und genau mit so einem Unternehmer sprechen darf. Herzlich willkommen, Jochen Dreißigacker.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, wie oft schon muss ich sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dich in deinem eigenen Büro, wie ich das hier so sehe, willkommen sehr, sehr zu heißen, ist natürlich immer so ein bisschen witzig, aber ich freue mich total. Es ist tatsächlich so, wie ich es gerade gesagt habe, also man fährt hierher und man kommt ja nur an Weinstöcken vorbei, an Weinreben vorbei und dann scheint heute auch noch die Sonne so total, also ich glaube, besser kann es nicht sein.
Wir haben alles perfekt vorbereitet.
Ganz genau. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auf das Weingut und was du hier so machst, aber bevor wir damit anfangen, wie immer die Frage, wer bist du eigentlich so persönlich und privat? Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Also falls es solche Zeiten überhaupt gibt.
Ja, grundlegend bin ich ja Winzer und damit auch, da hast du immer als Winzer, lebst du deinen Beruf. Das ist das Beruf, ein Hobby in einem, das muss man ganz klar sagen, weil wir leben mit der Natur, die Natur schläft nicht und von daher musst du auch permanent am Ball sein. Nichtsdestotrotz hast du natürlich neben der Familie liebe ich es auch ab und zu mal laufen zu gehen. Also zurzeit geht es gerade nicht, aber so, wenn es geht, ist es für mich der ganz morgens früh raus durch die Weinberge. Mhm. Ein großartiger Moment, um einfach den Kopf frei zu kriegen. Ja, ab und zu gern ein bisschen Sport, aber laufen, laufen, laufen und ansonsten die Familie.
Das ist ja immerhin schon eine ganze Menge. Das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder höre, dass Unternehmer irgendwie sehr viel laufen gehen. Also ich hatte, wenn ich so Hamburger Unternehmer und Führungskräfte hier im Podcast habe, die laufen dann immer um die Alster rum. Aber im Weinberg zu laufen ist natürlich irgendwie noch mal netter.
Bei mir geht es eine Weinbergsrunde, genau.
Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also was für eine Ausbildung hast du gemacht? Wie war so dein Werdegang? Ich habe gelesen, ganz am Anfang hast du mal eine Ausbildung gemacht, die mit dem, was du heute machst, gar nichts zu tun hat,
ja,
richtig?
Ja, genau. Also ich sag mal so, ich war nicht der beste Schüler und ich glaube, meine Eltern haben sich immer Gedanken um mich gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich werde Winzer. Und die haben immer gedacht, okay, der wird jetzt hier im Weingut groß, der musste von klein auf mitarbeiten, der kennt gar nichts anderes. Wir müssen ja irgendwie versuchen, den den mal zum auf den rechten Pfad zu führen und habe mich dann bei einem befreundeten Steuerberater in die Lehre gesteckt.
Sehr schön.
Das war auch super spannend, aber ich muss auch gar sagen, dass ich in den ersten 4 Wochen mir schon die Lehrverträge für meine Winzerausbildung geholt habe, weil ich einfach schon immer wusste, was ich machen wollte. Habe mir aber auch gesagt, okay, ich nehme die Zeit, ich mache die Ausbildung, ich bin jemand, der ungern was abbricht, sondern es durchzieht und habe mir dann quasi die Lehrverträge geholt und habe aber auch die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, habe dann direkt danach eine Winzerlehre gemacht, hatte das Glück gehabt, in 2 ganz, ganz großartigen Betrieben zu lernen, die mir sehr, sehr viel Einblick in eine neue Philosophie, eine neue Idee zum Thema Weinbau gegeben haben oder eine alte neue, Back to Roots. Habe dann meinen Weinbautechniker noch direkt hinten dran gehängt, aber ich muss sagen, ich glaube, ich war der Student, der mit am meisten mit Abwesenheit geglänzt hat. Also ich bin froh, dass ich die Ausbildung zum Schluss beendet habe mit, wie man sagen, fast 50% wahrscheinlich nur von der Zeit, weil ich parallel einfach schon zu Hause das Weingut mitgeführt habe, geleitet habe. Meine Eltern haben mir sehr, sehr früh die Verantwortung übergeben und von da habe ich mich nie davor gescheut und da kam die Ausbildung vielleicht ein bisschen zu kurz.
Ich will nochmal auf diese Steuergeschichte zurück. Das ist ja auch ein interessanter Sprung so von, also okay, du bist in einem Weingut groß geworden, dann liegt das ja nahe. Aber würdest du vielleicht zurückblickend sagen, so eine Ausbildung als, wie hieß das, Steuerfachangestellter, genau, hat dir das auch im Nachhinein nochmal geholfen vielleicht, gerade bei so unternehmerischen Geschichten, die nichts mit Wein zu tun haben?
Also in jedem Fall. Zum einen muss ich sagen, auch von Unternehmensführung, weil ich damals auch einen tollen Chef hatte, der unheimlich großzügig war in seiner Art und Weise, wie er mit Mitarbeitern umgegangen ist. Das hat mir viel gezeigt. Zum anderen war natürlich, ich kann heute eine Bilanz lesen, das ist sehr von Vorteil. Was man aber, was ganz, ganz wichtig ist, mit dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit hochwertigen Weinen zu beschäftigen, habe ich auch gelernt, dass es definitiv nicht mehr ums Finanzielle geht. Wenn du anfängst zu rechnen, wenn du anfängst, gute Weine zu machen, wirst du nie einen großen Wein machen. Und das muss man ablegen und es ist eher umgedreht, wenn man dauerhaft gute Qualitäten macht, wird man irgendwann mehr Renommee haben, vielleicht seine Weine auch für mehr Geld verkaufen können. Aber es ist definitiv am Anfang immer erstmal ein Rieseninvest für eine lange, lange Zeit und definitiv betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.
Aber dann ist es ja so ein bisschen so wie große Weine zu konsumieren. Ich meine, also rein sachlich kann man sich das wahrscheinlich auch nicht irgendwie ausrechnen, wie viel besser der Wein jetzt ist im Vergleich zum Geld, was man bezahlt. Also von daher.
Nein, ich glaube, also du hast natürlich eine gewisse Herstellungskosten und je nachdem vielleicht noch eine gewisse Zeit, wo die Weine im Keller sind, dass sie heranreifen. Aber es ist zum Schluss so, irgendwann ist es die Rarheit von einem Wein, den besonderen Ruf, das, was einem reizt. Das ist ja wie bei einem Auto auch. Ob jetzt, ein Ferrari 1000-mal besser ist als ein Porsche Beispiel, ne? Aber es ist zum Schluss die Rarheit, es ist das Besondere, du willst irgendwie mal den Wein probiert haben, willst auch vielleicht mitreden können. Ich glaube, das macht es zum Schluss aus, dass ein Wein vielleicht manchmal ein Vielfaches mehr wert ist als ein anderer.
Es ist vielleicht, jetzt sind wir schon beim Wein, ich will gleich nochmal auch auf das Weingut und die Geschichte und alles so eingehen, aber könntest, der Gedanke kam mir gerade so beim Wein machen, weil du sagtest, also es ist zunächst einmal gar nicht so, also man kann es betriebswirtschaftlich total schwer rechtfertigen, wahrscheinlich muss man wahnsinnig viel tun, ganz viele Kleinigkeiten, die am Ende dafür sorgen, dass der Wein dann zu einem großen Wein wird, so ein bisschen so Pareto-Prinzip mäßig. Ne? Man sagt ja, mit 20% Einsatz bekommt man die ersten 80% Ergebnis und dann für die letzten 20% Ergebnis muss man nochmal richtig, richtig ranklotzen, 80% zusätzlich an Einsatz drauflegen. Ist das beim Wein so, dass man tatsächlich für dieses letzte Quäntchen einfach unfassbar viel nochmal an Aufwand reinstecken muss?
Im Prinzip eigentlich ist es fast so. Ne? Also man muss ganz klar sagen, man bekommt relativ schnell eine ordentliche Qualität. Für uns ging es von Tag 1 darum, wie schaffen wir es als Familienweingut absolut unverwechselbar zu sein und einzigartig zu sein. Und wenn wir sagen auch immer, wir wollen unsere Böden und Lagen schmeckbar machen. Wir sind hier in Bechtheim, ein kleiner Ort, du hast ja gesagt, ringsherum mit Reben bepflanzt. Aber dieses Mikroklima hier ist ein ganz, ganz besonderes und das versuchen wir eben, unsere Flaschen rein zu transportieren. Um das zu schaffen, auf natürlichste Art und Weise, hast du auf einmal ein Vielfaches an Stunden, Handarbeitsstunden oder auch an Herstellungskosten, wenn man so will, um so eine Flasche Wein herzustellen. Ganz klar.
Kommen wir nochmal auf dein Weingut. Weingut 30 Acker, ich habe mal geguckt, 1728, glaube ich, gegründet, wenn die Informationen im Internet richtig waren.
Ich kann es auch nur nachlesen, ich war nicht dabei.
Unfassbar alt und traditionswürdig, also ist ja wirklich Wahnsinn.
Also ich bin immer so, dass ich sage, ja, ich lese auch die Zahl und finde es auch beeindruckend. Du hast ein paar Generationen. Ich kann mich jetzt zum Beispiel aber auch nur, tatsächlich weiß ich von den letzten 3, die, wo ich auch weiß, die haben sich mit Wein beschäftigt oder mehr oder weniger. Ne? Wir waren immer so, mein Urgroßvater soll schon Wein im Fass nach London verkauft haben, oder nach England. Meine Großeltern aber haben sich fast nur mit Ackerbau beschäftigt, haben den Weinbau fast komplett stillgelegt. Meine Eltern waren dann in den 70er Jahren diejenigen, die sich wieder voll auf Weinbau konzentriert haben. Und mit meinem Einstieg in 2001, so 2003, haben wir tatsächlich gemeinsam mit meinem Bruder damals noch einen so großen Shift gemacht, dass ich sagen würde, mit 2001 hat sich einfach alles einmal verändert und das, was vorher war, ist absolut Historie und wir haben da einen ganz neuen Weg eingeschlagen.
Mhm. Beschreibt doch mal so ein kleines bisschen, was ihr hier macht. Was für Weine produziert ihr? In welchem Bereich sind die so angesiedelt? Dass also, sich alle, die das nicht kennen, sich ein bisschen was darunter vorstellen können.
Also wir sind in Deutschland immer noch grundlegend eines der nördlichsten weinbautreibenden Länder, auch wenn es mittlerweile in Schweden und Norwegen hier und da Reben gibt. Und Weißweine gedeihen bei uns unheimlich gut. Jetzt haben wir eine Weißweinrebsorte, die macht uns absolut einmalig in der Welt und das ist der Riesling. Mhm. Und ich war sehr früh, auch habe ich mich mit der Rebsorte in die Rebsorte verliebt, weil es einfach so vielseitig ist, so toll reifen kann und so ein Aromenspektrum hat wie kaum eine andere und wollte auch einen ganzen Fokus darauf setzen. Hab auch, ich würde sagen, das ist der größte Unterschied vielleicht zu dem, was meine Eltern vorher gemacht haben. Ich war von vornherein sehr fokussiert. Meine Eltern hatten ein kleineres Weingut mit so 10, 12 Hektar, haben aber fast 50 verschiedene Weine produziert. Einfach immer mit der Idee, wie kann ich alle Menschen glücklich machen? Immer wenn einer mit einer Idee um die Ecke kam, hat der die in die Rebsorte und der in der Geschmacksrichtung. Irgendwie war es dann, ein Jahr später war sie da. Und als ich übernommen habe, haben wir erstmal alles reduziert. Also wir sind von 40% Rotwein auf über mittlerweile 95% Weißwein gegangen. Wir sind von halbtrockenen und restsüßen Wein auf trockene Weine gegangen. Mhm. Sind von konventionellem Weinbau, das war auch ein entscheidender Punkt, erst auf ökologischen, heute auf biodynamischen Weinbau gewechselt. Einfach weil wir gesagt haben, es muss eine nachhaltige Anbaumethode sein, um für unseren Böden und vor allem unseren Reben die Möglichkeit zu geben, auch perfekt zu gedeihen und dann zum Schluss im Stil unverwechselbar zu sein. Nur mit diesem großen Shift haben wir natürlich eigentlich alles niedergebrannt, was vorher da war. Ja. Und haben es einmal komplett neu interpretiert.
Mhm. Das ist tatsächlich auch direkt so die erste Sache, die mich so richtig interessiert, als ich mir so ein bisschen die Geschichte durchgelesen habe von euch. Also vielleicht, um erstmal dazu zu sagen, mein erster so richtiger Kontakt ist ganz klassischer. Ich bin über euren regelrecht gigantischen Stand auf der OMR gestolpert. ich weiß nicht, wer von euch da draußen, die das jetzt gerade hören, die OMR nicht kennt, dann googelt mal Online Marketing Rockstars Konferenz. Also man muss sich das so vorstellen, so gefühlt die gesamte Hamburger Messe voll mit Leuten, 70.000 Besucher. Also ein irrer Trubel und mittendrin ein riesiger Stand mit Wein von 30 Acker. So. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und habe dann die Geschichte gelesen, dass ihr zunächst mal du mit deinem Bruder zusammen das Weingut sehr, sehr früh auch übernommen hast. Ich glaube, da waren deine Eltern auch überhaupt nicht alt. Also das ist
ich war Mitte 20, mein Bruder auch, meine Eltern Mitte 40.
Super ungewöhnlich. So, ne? Also vielleicht, warum so früh, würde mich auch gleich nochmal interessieren. Aber ich habe dann gelesen, dass ihr ja wirklich erstmal ganz viel radikal verändert habt. Eine Sache, ich habe mich vor einer Weile ein bisschen mit Weinbau beschäftigt, also ihr habt unglaublich reduziert, also so dass im Prinzip nur noch ein Bruchteil des Ertrages rauskam, der dann aber so die ganze Kraft der Pflanze hatte, also dass dann nicht irgendwie ganz viele Weinbeeren da sind, sondern nur noch ganz wenige, die dann die komplette Kraft abbekommen haben, was auf den Wein geht und viel Handarbeit und solche Sachen und plötzlich rauscht so die Zahl der Kunden um 70% runter. Das ist so in dem alten Bericht im Manager-Magazin aus dem Jahr 2014 beschrieben. Im ersten Jahr 70% der Kunden verloren. Das hat mich so ein bisschen erinnert an eine Geschichte von Robert Rausch von Rausch Schokolade in Berlin, der auch so eine sehr radikale Entscheidung getroffen hat, als er das Familienunternehmen übernommen hat und aus dem Einzelhandel gegangen ist. Wie ist das so? Man übernimmt so ein traditionsreiches Familienunternehmen ja letztlich und macht Entscheidungen und plötzlich 70% weniger Kunden. Wie fühlt sich das an?
Ganz ehrlich, eigentlich hat es sich super angefühlt, weil ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Vorteil war, ich war sehr jung und ich hatte keine Familie, also außer meine natürlich hinter mir, aber jetzt keine Kinder oder ich glaube, diese Unbekümmertheit von einem jungen Idealisten, den du hast, der einfach nur das Beste will und sich um alles andere gar keine Gedanken macht. Deswegen auch zum Thema Steuerberater. Ne? Ja. Finanziell war das sicherlich eine desaströse Entscheidung erstmal oder für einige Jahre, aber es hat mich nicht interessiert, weil ich eine ganz bestimmte Art von Wein anbauen wollte und meine Eltern uns die Möglichkeit gegeben haben, das zu tun. Und dann haben wir das auch radikal umgesetzt, weil wir gesagt haben, alles, was wir jetzt, wo wir einen Kompromiss eingehen, verlieren wir Zeit. Und das wollten wir auf keinen Fall. Und deswegen haben wir uns erstmal gar keine Gedanken drum gemacht, was die Folgen sind, sondern haben einfach mal umgesetzt. Die Folgen waren dann schon auch heftig. Die haben auch schon auch wehgetan. Ich muss sagen, ich bewundere heute meine Eltern noch, dass die uns haben machen lassen und haben zum Schluss gar nichts hinterfragt haben, sondern einfach uns vollumfänglich vertraut haben, was einfach genial war. Und ja, ich glaube, das hat dir dann auch eine gewisse sagen wir mal, Stärke gegeben, das einfach weiterzuführen. Ich muss sagen, ich hatte auch das Glück gehabt, damals gab es einen Bericht in der FAZ, das war über den Jahrgang 2003, also in 2004 von Stuart Pickett, der damals geschrieben hat, es wären für ihn mit die besten deutschen trockenen Weißweine zu der Zeit. Gab es das, wenn man hat noch jeder Zeitung gelesen und irgendwie hat gefühlt 3 Tage lang unser Telefon nicht stillgestanden und danach war der Jahrgang ausverkauft. Also das war krass, ganz verrückt. Und dadurch hatten wir auch das Glück, dass wir relativ schnell eine neue, sagen wir mal, Kundenbase bekommen haben, die unsere Weine dann geschätzt hat und auch vielleicht offen war, ein bisschen mehr Geld für die Weine auszugeben, weil es war tatsächlich auch damals so, dass wir gesagt haben, alles, was wir machen, muss dauerhaft sein. Alles, was wir machen, die Weine, wir Winzer lieben es ja, das erzähle ich immer wieder, die Weinkarten von vor 100 Jahren hochzuhalten, als die deutschen Weine mal das wertvollste waren, trocken wie edelsüß, was es in der Weinwelt gab, aber gerade weil unsere Rebsorten mit Riesling so ein riesen Reifepotenzial haben. Um solche Weine aber auch auszubauen, musst du die Erträge drastisch reduzieren. Das ist ja auch, was du gesagt hast. Und ich weiß noch, als ich im Weinberg gestanden habe und damals hier wurde nicht viel Ertrag reduziert in Bechtheim und ich habe angefangen, die Trauben zu halbieren, Trauben runterzuschneiden. Da ist ein Kollege bei mir vorbeigefahren und hat zu mir gesagt, hier pass auf, was du da machst, ist Gotteslästerung. Man nimmt das, was man bekommt und schneidet es nicht einfach auf den Boden. Ja. Und da war jedes Argument mit, was ich glaube, was passiert, wenn man das tut, dass man dem Rebstock die Möglichkeit gibt, sich auf ein paar Trauben zu konzentrieren, einfach absolut irrelevant.
Ja.
Sondern es ging damals halt gerade so in der Zeit der 60er, 70er, also Nachkriegszeit, ging es viel um Volumen, es ging viel um eher viel süß-billig, vielleicht auch aus der Zeit, dass man viel verzichten musste vorher und dann einfach umso mehr konsumieren wollte. Man hat aber in den Jahren vergessen, dass es dann einfach die Weine nicht mehr die Haltbarkeit haben, die sie heute haben. Und das wollten wir unbedingt wieder erreichen. Deswegen haben wir bewusst reduziert, uns bewusst konzentriert und, glaube ich, so halt einen ganz, ganz anderen Fokus gesetzt für den Betrieb. Und das hat ganz viel Sinn gemacht. Am Anfang hart und dann mittlerweile hat es sich ausbezahlt, würde ich sagen.
Ich glaube, man muss das rein bildlich mal beschreiben, was es bedeutet zu reduzieren. Ne? Also man geht letztlich in den Weinberg und man hat seine Weinreben vor sich und weiß ich nicht, wenn da vielleicht 10 so Trauben dranhängen, dann nimmt man davon wie viel weg? 5, 6?
Ja, also je nachdem, wie viel dranhängt, um die 50%, manchmal mehr.
Ja. Und schneidet die also einfach weg und schmeißt sie weg.
So, fallen, ne?
Also
auf den Boden, die sind weg. Ja, genau, Dünger.
Ja, ist schon Wahnsinn. Also, ist ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, was rauskommt, wenn man die Konzentration sieht, die Weine haben, wenn das Potenzial, was sie dann haben, dann ist eigentlich jede Traube, freust du dich, jede Traube wegzuschneiden, die sinnvoll ist. Ne? Und vor allem muss man sagen, nicht jede Traube ist gleichmäßig versorgt beim Rebstock. Das heißt, man nimmt teilweise natürlich die Trauben weg, die ein bisschen schlechter versorgt sind, wo ein bisschen mehr Wasser reingedrückt wird von der Pflanze. Und dadurch hat man halt eben automatisch weniger Saft, mehr Konzentration und ein ganz, ganz anderes Potenzial für die Weine.
Wie kam das? Also ich stelle mir einfach gerade vor, ich bin jetzt 44. Und also ich habe keine Kinder, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen 20-jährigen Sohn hätte, ich würde dem ja jetzt gerade nicht mal ein Business geben. So, sondern, ne, also ich habe jetzt gerade noch sehr viel vor. Wie kam das, dass du und dein Bruder, dass ihr da so schnell Verantwortung übernehmen durftet auch?
Ich glaube, es war so, dass mein Vater hat sehr, sehr früh, auch mit 16 schon irgendwie, musste damit in den Betrieb einsteigen und er wollte, glaube ich, damals eher in ganz andere Fußstapfen treten oder was ganz anderes machen, musste den Betrieb übernehmen, weil es immer so war, der Sohn hat übernommen. Meine Mutter, die haben sehr früh geheiratet, ist dann mit eingestiegen, die haben mühevoll wirklich den Betrieb aufgebaut und haben gearbeitet. Und ich glaube, mein Vater war an einem gewissen Punkt froh, als er die Verantwortung für die Produktion abgeben konnte. Jetzt muss ich auch sagen, mir geht es genauso wie dir. Also ich bin ein Jahr jünger, aber und ich habe 2 Jungs, 10 und 12. Und jetzt, wenn ich überlege, wenn die jetzt Eltern wären, ich müsste ihnen jetzt schon alles in die Hände geben, wäre auch nicht meins. aber es wird der Zeitpunkt kommen und ich hoffe auch, dass ich das schaffe, so gut wie meine Eltern, denen die Möglichkeit zu geben, dass sie, wenn sie das machen wollen, muss ich auch sagen, sollen sie auch nur machen, wenn sie die Leidenschaft dafür haben, weil ich bin überzeugt davon, dass du, egal was du machst, nur gut sein kannst, wenn du Leidenschaft dafür hast und ansonsten solltest du lieber was anderes machen. Also das Schöne ist, ich habe es zum größten Teil selbst aufgebaut, von daher darf ich auch selbst damit machen, was ich will. Ja. Aber irgendwann die Verantwortung zu übergeben ist ganz, ganz wichtig, besser früher als später.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon relativ plastisch beschrieben, dass du auch in den Weinbergen ganz viel geändert hast, dass sich die Qualität dadurch verändert hat. Aber du gehst ja in vielerlei Hinsicht, ich würde mal sagen, andere Wege als die meisten anderen Weingüter. Also ich bin jetzt kein Weinexperte, aber so aus meiner Perspektive habe ich so das Gefühl, gibt es so ganz grob gesagt immer so zwei verschiedene Arten von Weinproduzenten. Du hast so diese ganzen, teilweise auch sehr traditionsreichen, auch sehr schönen Weingüter hier in Rheinhessen, aber auch in vielen anderen Bereichen von Deutschland oder darüber hinaus, die klein sind, die sehr traditionell arbeiten und das auch in sehr begrenztem Maße machen. Und dann hat man so diese ganz großen industriellen Player. So. Und ich habe so den Eindruck, du kannst mir ja korrigieren, wenn ich falsch liege, dass du gehst so einen spannenden Weg irgendwie dazwischen. Also du hast ja gesagt, sehr viel, also nicht mehr auf Masse, sondern eben Qualität und wenig und das aber besonders, ja, ne, also dass da wirklich große Weine entstehen. Und gleichzeitig, naja, also letztes Jahr habe ich dich auf der OMR gesehen, ich glaube, das warst du aus der Entfernung, wie du Tokyo Hotel mit Wein serviert hast, weil Bill Kaulitz nach Weißwein gerufen hat und du deinen Stand in der gleichen Halle hattest und du bist auf Social Media extrem unterwegs, du hast ganz viele Kooperationen, du hast unzählige Presse- und Medienauftritte, so, ne, auf der einen Seite so dieses Klein und Tradition und auf Qualität und Bio und dann so diese große weite Welt des Online-Marketings.
Also mich hat es schon immer gereizt, ein Stück weit andere Wege zu gehen, das stimmt. Ne? Also ich habe auch nie geschaut, was machen Kollegen, ob es im Außenauftritt war oder generell wie, also natürlich tut man sich ein Stück weit abstimmen oder beziehungsweise gegenseitig Fehlern erzählen, was die Produktion angeht, aber gerade in der Außendarstellung war es für mich immer wichtig, da einen komplett neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt auch, wenn wir zum Thema Kommunikation oder sonst irgendwie uns Gedanken gemacht haben, haben wir uns immer eher an großen Modelabels oder an irgendwas anderem irgendwie was abgeschaut, weil wir gesagt haben, auch da, wir müssen den Weinbau weiterentwickeln. Das habe ich am Anfang gesagt, um einfach auch eine Chance, eine Zukunft zu haben. Und das war zum Beispiel auch die Kommunikation. Ich finde, manchmal ist es so, gerade wenn es jetzt sehr, sehr traditionell wird, dass du oftmals als Konsument das Gefühl hast, man muss eigentlich erstmal studiert haben, um einen Wein zu verstehen oder öffnen zu können. Und das war was ich ablegen wollte, weil ich gedacht habe, es gehört beides dazu. Zum einen eine kompromisslose Qualität, die wirklich auch aufzeigt, was möglich ist. Und auf der anderen Seite aber auch ein Weg, dass du es unkomplizierter machst, ein Stück weit auch unbeschwerter machst, weil wir sind ja keine Alkoholproduzenten, sondern wir sind dafür da, einen schönen Moment zu begleiten, einen schönen Moment zu erschaffen und das gehört auch dazu, dass es dann auch einfacher zu verstehen ist. Und das meint nicht einfach in puncto Qualität, sondern auch in der ganzen Umsetzung. Deswegen, wie sehen die Labels bei uns aus? Sehr, sehr puristisch, aus wesentlich reduziert. Unser Name steht drauf und die Rebsorte. Und das war's. Ne? Und über eine Farbgebung verschiedene die Klassifikationen. Ich finde, da ist es immer wichtig, drüber nachzudenken, was machst du, warum machst du es? Und wir haben zum Beispiel auch vor einigen Jahren von dem ganzen Thema der Weinbewertung verabschiedet. Das ist erstmal ein relativ schwieriger Schritt, finde ich, weil es so gelernt ist. Wir haben die Auszeichnung als Weingut des Jahres bekommen in einem Weinführer und auch immer relativ hohe Bepunktungen. Trotzdem habe ich für mich immer gemerkt, ein gewisser Teil ist immer Politik oder es ist nie objektiv. Und ich fand irgendwie, wenn du 5 Bewertungen für einen Wein hast, die variieren um 10 Punkte, dann ist das was für einen Kunde zum Schluss nicht nachvollziehbar ist. Ja. Also haben wir uns andere Wege gesucht, auch wie wir uns beschreiben selbst. Wir machen so viele Dinge, die nicht normal sind, so viele Dinge, die so besonders sind und die wollen wir halt auch nach außen zeigen. Deswegen haben wir uns schon ganz, ganz früh eben mit dem Thema Social Media beschäftigt, weil spätestens in Covid haben wir gemerkt, wir einen Großteil, 80% unserer Umsätze in Deutschland gegenüber Hotellerie, Gastronomie, du hast am Anfang gesagt, die war von heute auf morgen weg. Und das ist unser Schaufenster gewesen. Das sind diejenigen, unsere Markenrepräsentanten, die unser Weingut nach außen repräsentiert haben. Und wir haben Gott sei Dank schon früher damit angefangen, aber das war natürlich für uns der Punkt, dass wir festgestellt haben, wir müssen das selbst in die Hand nehmen, wir müssen das selbst organisieren. Und das hat auch super gut geklappt und das wächst auch bei uns unheimlich organisch, weil wir, glaube ich, sehr, sehr tief und ganz transparente Einblicke geben, wie wir arbeiten, wer hinten dran ist. Es ist ja auch keine One-Man-Show, es ist ein großes Team hinten dran, was da jeden Tag einfach Höchstleistungen gibt, um einen tollen, tollen Wein zu produzieren. Und das wollten wir einfach aufzeigen. Genauso ist es mit der OMR. Ein gut spannendes Punkt. Ich bin immer noch ein bisschen müde davon. Ein spektakuläres Event in Hamburg. Wenn er nicht da war, sollst du es unbedingt angucken, weil es für mich auch so ein Stück weit, wir kamen im ersten Jahr von der ProWein in Düsseldorf. Eine große Fachmesse für Gastronomen und Fachhändler. Und da war ich 15 Jahre, glaube ich, insgesamt. Und habe immer gedacht, Mensch, wir sind einer von vielen. Es ist so schwer. Du kannst zwar einen schönen Stand bauen, aber es ist so schwer, aus der Masse rauszustechen. Und dann kam ich durch Glück und eine großartige Einladung damals vom OMR-Team um Jasper Ramm zu OMR mit dem ganzen Team, um einfach uns das Weingut und die Idee vorzustellen. Die fanden das gut und haben gesagt, stell's vor. Und es gefühlt war so für uns ein Stück weit eine neue Welt. Man kommt mit anderen Menschen in Berührung, man kommt tatsächlich mit direkt den Endkunden auch in Berührung und man kann die Marke zeigen, man kann zeigen, für was man steht, was eine geniale Möglichkeit war. Uns nochmal eine ganz andere Reichweite natürlich auch gegeben, muss ich auch sagen. Aber so in der Art, wenn man es zusammenfassen will, probieren wir immer, das Weingut weiterzuentwickeln. Also ganz bewusst andere Wege, ganz bewusst andere Pfade. Gerne einen neuen Pfad neben statt einen ausgetrampelten. Auch gerne mal was hinterfragen, was gelernt ist, um einfach eine Möglichkeit in der Zukunft zu haben, etwas weiterzuentwickeln.
Ich muss gerade so ein bisschen dran denken. Ich habe vor einiger Zeit sehr ausführlich mit einem Unternehmer, der auch ein Weingut hat, gesprochen und mit ihm darüber geredet, wie er sein Weingut so ein kleines bisschen pushen kann. Und da sind so häufig die Rückmeldung, die ich häufig so zu meinen Ideen bekommen habe, ist, dass das Dinge seien, die vielleicht entweder bei so Leuten, also es gibt so zum Beispiel so eine große Weinexpertin, Jancis Robinson, oder dann dieser Weinadvocate von Parker oder irgendwie Magazine wie Falstaff und so, dann wurde immer gesagt, ja, entweder bringt das bei denen nichts oder aber die finden das, also das ist, macht die eher so ein bisschen misstrauisch oder das findet so diese traditionelle Fine-Wine-Welt nicht gut, also machen wir das nicht. Also weil es entweder nichts bringt oder weil es die vielleicht sogar von uns wieder abbringt. Und ich habe so das Gefühl, so die Weinwelt, die folgt unfassbar stark so einem sehr engen Korsett an Regeln. Und dann gibt es ja noch in Deutschland auch zum Beispiel den Verband des VDPs, dem ihr ja, glaube ich, bewusst nicht angehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum glaubst du, ist diese Branche ich würde fast sagen, eingeengt? Und warum gibt es nicht mehr, die da so mal versuchen auszubrechen wie ihr?
Ich glaube, man kann es vergleichen wie mit der Gastronomie, mit den Sternen. Der VDP oder auch, sei es der Michelin, der die Restaurants bewertet oder so ein bisschen die Vorgaben macht, das sind beides Vereinigungen, die einen tollen Job machen. Die setzen sich für Qualitätssicherheit ein und du hast auch ausnahmslos großartige Qualitäten, die Winzer dort produzieren oder die Köche kochen. Aber es kann auch manchmal ein Stück weit vielleicht eindimensional sein. Und das war was mir aufgefallen ist, dass ich muss auch sagen, ist ja nicht so, dass wir das nicht in jungen Jahren, dass ich das versucht habe, im VDP zu sein, aber ich bin immer wieder angeeckt und habe es damit, glaube ich, auch meinen Kollegen unheimlich schwierig gemacht, sich durchzuringen, irgendwie ein Okay zu geben, dass ich da mit aufgenommen werden kann. Und ich habe irgendwann aber auch für mich gemerkt, boah, wenn ich all den Regeln folge, dann bin ich irgendwann vielleicht so langweilig, dass ich mich selbst nicht mehr finde. Und ich wollte mir schon immer auch treu bleiben. Und genau aus dem Grund habe ich mal irgendwann für uns festgelegt, es ist besser, eigenständig zu bleiben und einfach mitzuhelfen, schon mit klassischen Wertgrundsätzen, weil die haben wir. Wir arbeiten nicht anders als viele Betriebe im VDP zum Beispiel oder vielleicht manchmal auch noch strenger, weil es einfach ja schon ein Stück weit um die Böden, die Lagen geht. Das ist was uns eint und um absolute Top-Qualitäten. Aber auf der anderen Seite vielleicht immer mal wieder drüber nachdenken, wie kann ich es denn noch ein bisschen interessanter machen? Wie kann ich es noch zugänglicher machen? Und das schaffst du ja immer nur, wenn du auch mal eben die neuen Wege gehst, wenn du dir was Neues einfallen lässt. Und das verunsichert immer erstmal auch eine Branche, das muss man auch sagen. Und viele von den Dingen, die wir machen oder gemacht haben, sind ganz sicherlich ein absolutes Kontra für die Feinweinindustrie oder der, jeder sagt, der spinnt doch. Aber ich mache es manchmal aus Spaß, manchmal auf Überzeugung, manchmal aus purer Freude und ich glaube einfach, das ist auch wichtig, um eigenständig zu sein. Also kannst du uns in ein festes Raster packen? In keinem Fall. Und das ist mir aber auch ganz, ganz wichtig. Ich möchte unverwechselbar sein, ich möchte einzigartig sein und ich glaube, das gehört auch dazu, dass du dann auch komplett andere Wege gehst.
Ja, wie sind so die Reaktionen aus der Branche? Ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Oder gibt's da Neid oder Ablehnung oder?
Also grundlegend muss man sagen, Rheinhessen wäre bei weitem nicht so weit, wie es heute ist, wenn es nicht einen Zusammenhalt gäbe in der Branche, die ganze Region stärkt. Ne? Also als ich 2001 angefangen habe, da war es noch so, dass wenn ich irgendwo war und die Weine vorgestellt habe und es hieß, wo kommen sie denn her? Rheinhessen, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Ja. und heute gehört Rheinhessen zu ist die dynamischste und eine der erfolgreichsten Weinregionen in Deutschland. Und ich glaube, das ist was halt entstanden ist, weil da eine junge Winzergeneration Vollgas gegeben hat und sich aber auch ausgetauscht hat. Und das muss ich sagen, das war die Grundlage von allem, das wollte ich noch nicht missen. Und von daher ein gewisser Zusammenhalt gehört dazu. Und dann aber auch, wie gesagt, dass man halt wirklich sein eigenes Ding macht. Und weil ich glaube auch da, es ist so wichtig, dass man, wenn man ich schreibe auf jede Flasche meinen Nachnamen, sage ich immer. Und damit gebe ich in jede Flasche auch ein Stück weit Bauchgefühl mit rein. Meine eigenen Entscheidungen, ich habe heute das Glück, mit einem großen Team zusammenzuarbeiten, aber es gibt bei uns zum Beispiel auch zum Thema Größe einen absoluten Endpunkt. Also wir sind eigentlich an unserer Maximalgröße, was wir im Volumen produzieren können, weil für mehr kann ich nicht garantieren, dass ich zum Schluss die Entscheidung noch selbst treffen kann, dass es dann irgendwann mal ein Prozess geht. So ist es immer noch von Weinberg zu Weinberg, von Leseschritt zu Leseschritt, alles getrennt voneinander ausgebaut, alles getrennt voneinander entstanden. Aus vielen, vielen kleinen Einzelteilen bauen wir unsere Weine und die sind pur unverwechselbar. Und darum geht es zum Schluss.
Das finde ich ist ein spannender Punkt, wenn du sagst, eigentlich bist du am Ende der Fahnenstange angelangt, was so Größe angeht, aber so den Eindruck, den du auf mich machst, du hast ja, also du wirkst trotzdem unglaublich motiviert und auch irgendwie ehrgeizig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Punkt heute, an dem du bist, so dein Endpunkt ist, der jetzt die nächsten 20 Jahre, bis dann deine Söhne soweit sind, verwaltet wird.
Ich habe ja nur das Volumen
genau.
Geredet.
So, was hast du noch vor?
Nein, also zum einen ist es so, ich möchte 30 Acker als den Vorzeigebetrieb aus Deutschland machen. Ich möchte einfach, wenn man den Namen hört, soll man wissen, dass es einen absoluten High-End-Qualitätswein geht aus Deutschland. Und das zeigen wir momentan national wie international. Wir orientieren uns momentan auch sehr, sehr stark in andere Länder, exportieren mittlerweile über 40 Länder, versuchen uns da eben auch die Marke so bekannt zu machen, wie sie hier in Deutschland ist. Aber es geht vor allem darum, in Qualität zu wachsen. Also wir probieren schon auch immer eigenständiger zu werden. Wir versuchen, sagen wir mal, unsere Weine, wir denken jedes Jahr darüber nach, welche Weine sind 100% das, was wir gerne machen. Oder welche Weine sind vielleicht auch ein Kompromiss, die wir über Jahre gemacht haben, weil es natürlich auch für uns eine gute finanzielle Grundlage war. Oder wie können wir unsere Weine noch verbessern, um noch eigenständiger zu sein. Oder es kommen ja auch manchmal neue Produkte dazu, wie zum Beispiel Vintages ist ein Wein, den gibt es nur bei uns hier. Das ist ein Wein aus mehreren Jahrgängen, ein Riesling aus mehreren Jahrgängen. Die Grundidee ist eigentlich entstanden damals, wie schaffen wir es, mehr Menschen wieder zurück zum Riesling zu holen, speziell in Deutschland, weil wenn du in Deutschland fragst, was wollen sie trinken, heißt es erstmal Weißwein und wenn du sagst, ja gut, und welche Rebsorte? Grauburgunder. Es ist so ein Klassiker und jetzt nicht, dass ich nicht gern Grauburgunder produziere, weil Grauburgunder ist unser zweitwichtigster Wein nach Riesling, aber es ist trotzdem so, dass ich immer denke, wir können auch noch ein Stück weit mehr und beim Riesling hat man oftmals Angst, weil gerade in jungen Jahren so viel Säure da ist und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das schaffen und das zu verändern und nach dem Besuch der Champagner war das tatsächlich, dass einen großen Champagner, die sogenannten, sagen wir, die Grand Cuvées, sind eine Assemblage. Assemblage aus verschiedenen Jahrgängen, mit denen man zum Schluss versucht, einen Geschmack zu kreieren und Harmonie zu kreieren. Das heißt, je reifer ein Wein, umso runder wird er auch. Und genau dasselbe haben wir uns dann vorgenommen, oder als ich quasi mit der Idee um die Ecke kam, haben wir uns gesagt, warum macht das eigentlich niemand in Deutschland aus Riesling? Und ohne Bubbles. Und dann haben wir angefangen vor einigen Jahren und haben halt eben angefangen, Vintages zu kreieren und haben unseren ersten rausgebracht mit dem Jahrgang 17, 18, 19. Heute machen wir das mit 7 Jahrgängen von 2017 bis 2023 und haben Wein kreiert, der auch vielen Kunden mittlerweile wieder die Sicherheit gibt, man weiß, was man öffnet, man weiß, wie es schmeckt und vor allem ist es Harmonie pur. Und darum geht es ja oftmals, das meine ich mit auch Weiterentwicklung, ne? Du musst manchmal gar nicht irgendwie Weine tunen, verändern, irgendwas zusetzen, sondern es geht manchmal einfach nur am puren Geschmack mit einer Idee, was Neues zu kreieren.
Das, was du jetzt so beschrieben hast, sind ja aber trotzdem also Innovationen in einem Rahmen, die, wenn man es aus so einer technologischen Brille betrachtet, trotzdem ja sehr traditionell sind. Ne? Also Low-Tech, genau. Ja. Gibt es so in dem Bereich irgendwelche High-Tech-Innovationen, wo du sagst, das ist etwas, was vielleicht Wein auch weiterbringt und was dich interessiert? Oder glaubst du, dass Wein immer etwas sein wird, was vor allem Low-Tech-Handarbeit bedeutet?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ne? Ich glaube zum einen, die Handarbeit ist unerlässlich, weil auch der Mensch, der im Weinberg steht, kann viel eigenständiger die Rebe anschauen und ob es jetzt die Laubwandgestaltung ist, im Endeffekt die Schritte tun, die eben einzigartig sind pro Rebe. Ich glaube, das ist momentan unersetzlich, vielleicht irgendwann mit Robotik. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel vor kurzem hier Wetterstationen aufgestellt, sammeln die Wetterdaten, erstellen Klimamodelle, messen die Blattfeuchte, die Bodentemperaturen, um einfach für uns noch mehr in Zukunft noch mehr Daten zu haben, um vielleicht unseren Pflanzenschutz zu verbessern und um da noch weitaus detaillierter zu arbeiten, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Genauso wirst du es auch im Keller sicherlich, wirst du Möglichkeiten finden, Prozesse zu verbessern. Aber bei uns geht es ja zum Schluss im Keller zum Schluss immer nur noch ums Bewahren. Und da ist ist gar nicht viel Tech erforderlich, ne? Und für den zum Schluss den Prozess des Küvetierens gibt es vielleicht auch irgendwann mal Möglichkeiten. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da möchte ich unbedingt selbstständig dabei bleiben. Das will ich gar nicht, dass es nachvollziehbar ist, dass mich irgendwann eine KI ersetzen kann, sondern das muss zum Schluss immer, ja, so immer ein Bauchgefühl bleiben, weil es dann einfach schlichtweg nicht zu kopieren ist. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, oder wir haben einen anderen Punkt, jetzt vertriebsseitig zum Beispiel, waren wir das erste Weingut in Europa, was seine Weine als NFTs rausgegeben hat. Wir haben uns damals, ich habe ja am Anfang schon erzählt, es geht bei uns ganz, ganz oft um Zeit. Und ich finde, wenn man, je hochwertiger die Weine sind, umso mehr muss es ein Erlebnis sein, wenn man so einen Wein probiert. Und jetzt produzieren wir Einzellagenweine. Und diese Einzellagenweine heißt, die kommen aus dem besten, kleinsten Teil der besten Böden, der besten Terroirs von den ältesten Reben. Also eine mini kleine Menge. Wenn man die produziert, so haben wir das immer gemacht, haben wir gesagt, das sind Weine, die können 30, 40 Jahre plus reifen. Und dann gibt man sie, sowas früher, ein Jahr nach der Ernte in Verkauf. Jemand, der das probiert, denkt, was will er eigentlich damit, weil man es noch gar nicht verstehen kann. Es ist eine mini kleine Menge, mit jeder Flasche, die getrunken ist, die ist weg. Und wir haben halt gesagt, wie schaffen wir das, dass wir Weine handelbar machen können und trotzdem mit der Sicherheit, dass wir sie in unserem eigenen Keller lagern können, weil oftmals ist ja auch so, weil das kennst du vielleicht auch, du kaufst eine teure Flasche Wein, du hast einen Weinklimaschrank, der ist voll und dann lagert man es vielleicht noch nebendran, einen Keller hat man nicht und dann reift so ein Wein bei 25 Grad in deiner Wohnung oder noch höher und dann ist es sicherlich nicht förderlich für den Wein. Und so haben wir gesagt, wir möchten gerne die Verantwortung dafür übernehmen, dass er bei uns in optimalen Bedingungen reift. Und kam so auf die NFTs, weil ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der hat mir von den USA erzählt, von Schuhen, die da gehandelt werden und in irgendwelchen Lagerhäusern lagern. Da habe ich mir gedacht, das ist ja völliger Schwachsinn, die gehen doch irgendwann kaputt. Aber Weine, das wäre sinnvoll. Ne? Und so haben wir mit den NFTs halt eben die Möglichkeit, du kannst heute bei uns eine Flasche kaufen von einem Wein, der aber überhaupt noch nicht rausgegeben ist. Das heißt, wir lagern bei uns in optimalen Bedingungen und schreiben dich vielleicht ein paar Jahren an, also mit Sicherheit, und sagen so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir glauben, ab jetzt fängt es an, richtig viel Spaß zu machen. Du kannst den Wein immer noch reifen lassen, aber er macht auch jetzt Sinn und macht Spaß, ihn zu probieren, weil man dann ein besonderes Erlebnis hat. Man hat dann den besonderen Moment, wo man sagt, wenn man so eine Flasche aufmacht, das ist auch wirklich das, dass man es nachvollziehen kann, was unter dem High-End-Riesling steckt zum Beispiel. Und gerade eben, wenn man über 600 oder 700 Flaschen pro Sorte spricht, ist jede Flasche, die zu früh geöffnet ist, einfach ein absolut großer Fehler. NFTs helfen dir dabei, dass du zum Schluss den Wein 10-mal verkaufen kannst oder handeln kannst und er bleibt bei uns im Keller liegen. Wir haben zum Schluss die Adresse und können dann zum Schluss anschreiben, okay, der Wein geht jetzt raus. Wo soll er hingehen?
Das ist schon ein cooles Verfahren. Das heißt also, so ein Teil der Innovation liegt nicht nur in der Produktion, sondern auch letztlich auf Vertriebsseite.
Ich glaube sogar, die Produktion ist, wir wissen natürlich heute mehr als noch vor 100 Jahren. Aber wir gerade was du mitnimmst, was der Prozess, die Weinchemie und sonstiges, was vonstatten geht und können dadurch auch die Prozesse, also auch die Produktionsprozesse weitaus gesicherter fortführen, ne? oder produzieren. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man ein Stück weit dabei bleibt, um die Weine so unverwechselbar zu machen, wie wir sie haben wollen. Und da ist Technik eigentlich oftmals eher, es hilft, es rationeller zu machen. Aber ich kam aus einem Betrieb, der sehr durchrationalisiert war, wo zum Schluss eher der Prozess im Vordergrund stand und nicht die Qualität. Und wir sind deswegen ganz zurück auf die Qualität und haben gesagt, erstmal jeder Prozess ist uns egal. Es darf umso schwieriger sein. Hauptsache, die Trauben sind vernünftig verarbeitet. Also ein Beispiel, wir treten heute unsere Trauben noch mit Füßen an. Also wirklich, die Behälter kommen bei uns ins Weingut, wir steigen in jede Box, quetschen die Trauben mit Füßen an, weil der menschliche Fuß das sensitivste ist, was du haben kannst. Weitaus besser als jede Maschine. Und wir denken in jedem Schritt drüber nach, dass wir auch nicht irgendwas machen, was die Qualität reduziert. Weil wenn du anfangen musst, einen Fehler gemacht hast, den du dann aus dem Wein schönen musst zum Beispiel, dann ist es im Endeffekt wie ein Bild, was man korrigiert und der Fehler kommt irgendwann raus. Plus, alles, was ich dem Wein zusetze, verändert hinterher das Gefüge in dem Wein und macht ihn danach banaler und langweiliger. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Ich bin fasziniert von dieser Mischung aus. Also das, man sieht richtig, wenn du über so diese Weinproduktion und die Details davon redest, dann blitzen die Augen und man merkt richtig die Leidenschaft. Und gleichzeitig dann tatsächlich ja auch die Technik und sowas Digitales wie NFTs und so. Das ist finde ich, eine ganz faszinierende Mischung. Wie wichtig ist denn heute bei euch schon
ja letztlich der Direktvertrieb über einen Online-Shop ist. Also weil häufig wird ja Wein eher über, also über irgendwelche Fachläden oder man geht einfach in den Supermarkt oder im Restaurant, aber wenige, glaube ich, bestellen ja heute noch online. Oder wie sieht das bei euch aus?
Also es ist, ich glaube, mit Covid haben wir einen ordentlichen Boost bekommen in der ganzen Thematik. Es ist ein signifikanter Teil, muss ich sagen. Entscheidend für uns ist aber fast sogar, ob das jetzt Privatkunde ist oder auch Gastronom oder auch der Fachhändler. Wir wollen einen engen Kontakt haben. Wir wollen einen engen Kontakt zu unseren Kunden haben, damit wir viel besser rüberbringen können, was wir tun. Und wenn das der Privatkunde ist, der sagt, ich möchte aber beim Weingut bestellen, dann ist es genauso wunderbar wie der Gastronom oder aber auch der Händler, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, um einfach sicher zu gehen, darum geht's, dass wenn eine Flasche irgendwo geöffnet ist, wird, dass im besten Fall auch noch die Idee mit repräsentiert wird. Darum geht es eigentlich auch. Ne? Und ich finde es Schöne eigentlich heute, dass ein Kunde frei entscheidet, wo er kaufen will. Der eine hat den Weinhändler seines Vertrauens, weil der ihn toll berät, weil er ganz, ganz viel Ahnung hat oder eine große Expertise. Der andere sagt, oh, mir ist es wahnsinnig wichtig, beim Weingut zu kaufen. Ich finde da auch, man muss einfach für alles gerüstet sein. Man darf sich auch für nichts verschließen. Also ich wäre jetzt auch nicht so, dass ich so dogmatisch sage, der Kunde muss bei mir kaufen oder nicht. Überhaupt gar nicht, sondern zum Schluss müssen wir da sein oder an der Stelle, wo er eine fundierte, gute Beratung bekommt, wo er sicher sein kann, dass die Flasche gut gelagert wurde und einfach dann, wenn er eine Flasche öffnet, einen tollen Moment hat.
Ist es so, für viele ja, Genussmittel ist Social Media ja ein gigantisch wichtiger Vertriebskanal. Ich habe jetzt so ein bisschen Philipp Hitscher-Becker vor Augen mit Hitchies. Der war hier auch mal im Podcast. Müsst ihr unbedingt reinhören, die Folge. Der inzwischen das perfektioniert hat über TikTok und jetzt inzwischen sogar mit dem TikTok-Shop habe ich auch schon bestellt, meine Hitchies dann. Das ist wahrscheinlich mit Wein viel schwieriger, allein schon durch Restriktionen der Plattformen. Oder wie sieht das da aus? Also bei Alkohol, ne?
Also zum einen das Beispiel Hitchler, großartig, ist ja auch auf der OMR zu finden. Und der, finde ich, hat es perfektioniert, weil er es aber auch authentisch macht. Also ich finde, das aufzubauen, was er da macht, das kannst du nur machen, wenn du so bist. Und ich glaube, er hat perfekt seine Nische gefunden, hat es unheimlich gut vermarktet und bringt das super sympathisch rüber. Ich habe ihn auch ein paar Mal schon getroffen und ein genialer Typ, großartig,
aber
was er da macht.
Aber du wirst jetzt nicht demnächst mit Hey Friends?
In keinem Fall. Zum Beispiel ist es auch natürlich, jede Marketingstudie, die du momentan hörst, heißt, es geht auf TikTok, vermarktet auf TikTok. Nur auch da, du musst es ja auch sein. Wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Tänze auf die Kurve, das wäre einfach nicht. Ja. Und das ist auch was wir verzichten manchmal ganz bewusst gerne auf Reichweite, weil wir zum Schluss uns nicht mehr authentisch zeigen würden. Und das Thema authentisch zu sein, ich selbst zu sein, transparent und echt zu sein, ist mir wahnsinnig wichtig. Ich sage auch immer zu meinem Team, wir sind 100% echt und kein Fake. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und deswegen kann es sicherlich sein, dass es irgendwann ganz, ganz spannende, tolle Tools gibt, die super toll werden und wir sie nicht nutzen, weil wir es nicht sind. Umgedreht aber auch natürlich, wie jetzt bei Social Media, denken wir schon drüber nach, wie kriegen wir unsere Werte da gut präsentiert und gut aufgezeigt. Ich muss aber auch sagen, auch da wieder ein Team. Ja. Wenn die Julia, die bei uns das ganze Thema, du hast sie kennengelernt, das ganze Thema um Kommunikation und Insta und Social Media macht, wenn die das nicht so leben würde, wären wir auch nicht so gut. Und das ist auch ein spannender Punkt, die Entscheidung zu treffen, sich um ein Team zu bereichern, das dir einfach hilft, besser zu werden. Ne? Oder auch meine rechte Hand hier im Betrieb, Achim, der ist so gut im ablaufenden Prozess, weit besser als ich es war. Ich glaube, ein Betrieb in unserer Größe hätte ich gerne die Möglichkeit zu führen, weil ich viel zu unstrukturiert bin. Du brauchst ab einem gewissen Moment auch jemand, der wirklich die Ordnung behält. Ein Ferhat in Weinbergen, der großartig führt, hat auch alle, die bei uns im Office arbeiten, sind an so vielen Punkten. Ich habe das Glück, dass ich mich echt ein paar Mal bereichern konnte um Menschen, die einfach in vielen Punkten besser sind als ich. Und ich bin eher dann der Dirigent hinten dran, der seine Ideen verwirklichen kann. Nein, aber ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da authentisch und auch echt zu bleiben. Und
aber ist nicht vielleicht genau das, egal in welchem Bereich gerade, das Stichwort, was so unfassbar wichtig ist, diese Echtheit und Authentizität, also sowohl was jetzt Social Media angeht, ja sowieso, klar, oder Kommunikation, aber letztlich auch was, ja, das geht bis hin zu den Weinen ja am Ende. Ne? Also wir leben ja in einer Zeit, wo am Ende des Tages über KI gerade wahnsinnig viel geregelt werden kann. Ich kann mir gut vorstellen, also Kommunikation kann man ganz viel schon über KI machen, ne? Also ChatGPT mal eben LinkedIn-Posting schreiben lassen, ist super easy. Das, was bei rauskommt, ist halt nicht irgendwie so richtig menschlich genial, aber es geht. Es ist besser, als was so manche andere macht. Und ich kann mir vorstellen, bei Wein wird es wahrscheinlich in 5 Jahren irgendwelche KI-betriebene Robotik geben, die den perfekt technisch, aber wahrscheinlich völlig seelenlos irgendwie den Wein gestaltet. Und dann ist so jemand, der auf Authentizität setzt, eben ja vielleicht in einer ganz anderen Liga. Und das in allen Bereichen auch sowas. Ja, vielleicht der letzte Gedanke dazu noch, auch dieses Ausbrechen aus Konventionen. Also zu sagen, nein, ich unterwerfe mich nicht dem, was ein VDP will oder eine Genesis Robinson oder ein Parker oder ähnliches, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Ist ja auch letztlich Authentizität.
Nein, in jedem Fall. Ich glaube, die Echtheit ist das Einzige, was oder elementar wichtig ist in der Zukunft. Auch eine KI finde ich auch ganz spannend, wenn man sich mit beschäftigt, muss man einfach sagen, dass es, glaube ich, hier irgendwann auch unheimlich transparent wird, wenn eine Marke einmal das erzählt und einmal das erzählt und nicht wirklich für etwas steht. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir wollten als Familienbetrieb unverwechselbar sein, auch eine Möglichkeit in der Zukunft zu haben. Und da bin ich auch überzeugt davon. Nur das Unverwechselbare, das nachhaltig Produzierte wird in der Zukunft noch bestehen, weil, oder zumindest wird als Familien, für ein Familienunternehmer oder Unternehmen möglich sein zu tun, weil alles, was einen starren Prozess hat, kannst du günstiger kopieren. Ob es irgendwann ein Weingut ist, was nur noch von Robotik betrieben wird, irgendwelchen Robotern, die rumlaufen und einen starren Prozess haben. Und die werden mit Sicherheit einen guten Wein hinbekommen. Der wird auch immer günstiger werden. Und das, was wir aber hier machen, das ist so unterschiedlich. Das geht so ins Detail und das kann man nicht einfach kopieren. Und ich glaube, das ist genau der Punkt zurück. Echt, absolut eigenständig. Und völlig authentisch. Das ist das Wichtigste für die Zukunft.
Und ich glaube, das lässt sich auch unglaublich gut generell auf Unternehmertum und auch Leadership und Ähnliches umleiten, dass Menschen, die unternehmerisch was aufbauen wollen, die eben ihren eigenen Weg gehen, so wie du das ja extrem gemacht hast. Ne? Also zu sagen, mir ist erstmal egal, was andere an Vorstellungen von Richtlinien und Konventionen haben. Ich gehe meinen Weg. Ich glaube, das braucht es in Zukunft, um unternehmerisch irgendwie erfolgreich sein zu können.
Ich bin 100% überzeugt davon und das nicht seit jetzt, sondern
schon vor
über 20 Jahre Hilfe. Nein, aber ich glaube, ich freue mich wirklich gerade in der Zeit und ich bin zurück nochmal, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie entwickelst du dich weiter. Ich bin jemand, der schon sehr unternehmerisch ist, der auch immer sich darüber nachdenkt, schon was gibt es noch für Gelegenheiten, für Möglichkeiten, aber zum Schluss muss es immer verständlich und echt sein. Und alles, was da auf dem Weg ist, wird ausprobiert, wird getestet, wird auch gern gescheitert, wird was Neues versucht. Das brauche ich einfach auch für mich. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, mit 30 Acker, mit all dem, was wir tun, auch da übrigens scheitern wir jedes Jahr aufs Neue, weil wir irgendwas ausprobieren, was vielleicht keine gute Idee war. Aber genau das hilft uns auch, immer besser zu werden.
Jetzt haben wir tatsächlich den Bogen so Richtung Unternehmertum gerade richtig, richtig gut hinbekommen. Das wäre so mein allerletzter Themenblock für diese Episode, wo ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen würde. Und da fällt mir ein Thema auf, da bist du jetzt in Anführungsstrichen mein erstes Opfer. Ich habe vor kurzem eine Episode, die ist noch zu dem Zeitpunkt, wo wir beide sprechen, noch nicht veröffentlicht. Also wenn ihr das hört, ist sie schon veröffentlicht. Aber eine Episode mit Dr. Maike Schäffler aufgenommen und sie ist Vorständin für IT und Produktion bei der Westfalen AG. Das ist ein großer Energieversorger in Nordrhein-Westfalen mit ein paar hundert Tankstellen und ja, also ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und mit ihr habe ich so über die Vereinbarkeit Familie und Beruf gesprochen und wir sind im Gespräch drauf gekommen, dass es eigentlich komisch ist, dass die Frage, wie schaffst du es, Familie mit Unternehmertum und Beruf zu vereinbaren, immer nur Frauen gestellt wird. Und ich habe ihr versprochen, deshalb Grüße an Sie, Frau Dr. Schäffler, dass ich das in Zukunft auch meinen männlichen Gästen frage. Deshalb, du hast ja gerade schon berichtet, du hast zwei Söhne. Wie schaffst du es denn, das mit diesem, also ich meine, Unternehmertum ist ja nicht eben 9-to-5, sondern wie schaffst du das zu vereinbaren?
Ja, ich glaube, also natürlich, du brauchst immer ganz offen, es gibt immer einen Kompromiss. Es ist nie perfekt, aber auf der anderen Seite haben wir auch wir in der Familie, meine Frau ist Anwältin, die hat eine eigene Kanzlei. Das heißt, die hat auch, der ist nicht langweilig. Und unsere Jungs gehen auch gar nicht bei uns hier in der Schule, sondern in Wiesbaden, da hat sie ihre Kanzlei. Das heißt, bei uns fängt er morgen sehr früh an, die Familie verlässt sehr, sehr früh das Haus. Aber ich war zum Beispiel früher immer der Erste im Betrieb und immer der Letzte, weil es für mich wichtig war. Und irgendwann am gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass auch eine Familie natürlich darunter leidet, wenn du permanent nicht da bist. Und dann habe ich mir irgendwann herausgenommen zu sagen, okay, ich mache morgens das Frühstück für meine Jungs und für meine Frau. Und wenn sie aus dem Haus gehen, was auch schon früh ist, 6:45, dann gehe ich in den Betrieb. Und mein Team weiß das und akzeptiert und respektiert das natürlich auch. Und es hilft mir aber auch, so feste Rituale zu schaffen. Und natürlich auch so ein Sonntag ist bei uns heilig. Und wenn es jetzt nicht eine Auslandsreise ist, dass du weit weg bist, versuche ich eigentlich da keine Termine oder seltenst Termine zu legen, um einfach da auch Zeit zu haben. Weil eben auch eine Familie ist ein kleines Unternehmen. Und nein, uns ist ganz, ganz wichtig, auch ganz ehrlich, ist auch mein Fundament. Wenn ich keine stabile Familie hätte, könnte ich an vielen Punkten oftmals nicht so über die Grenzen gehen. Und das ist mir auch bewusst. Es wird, kommt natürlich auch mit den Jahren erst, muss man auch sagen. Aber ich bin froh, dass wir da einen guten Weg gefunden haben.
Wie siehst du so die Zukunft des Familienunternehmens 30er? Du hast ja gerade schon gesagt, also deine Söhne, die haben natürlich alle Freiheiten, aber machst du sie so schon so langsam vertraut mit dem? Also ich meine, dass sie einen Wein noch nicht trinken, ist ja klar bei dem Alter, aber werden sie so langsam auch an dieses Thema rangeführt, oder?
Also ich glaube, ich versuche immer ein ganz gutes Beispiel zu sein, beziehungsweise wir versuchen natürlich, das auch ein Stück weit vorzuleben. Meine Frau und ich, wir tauschen uns unheimlich viel aus. Sie ist übrigens, auch wenn sie Anwältin ist, ist sie immer mein auch Ratgeber, was das Weingut angeht, hilft mir in ganz, ganz vielen Punkten weiter. Und wir unterhalten uns viel über das Weingut, über Probleme, über was gut läuft. Das kriegen die Jungs permanent mit. Die hören das, die wissen auch, für Mama und Papa ist es jetzt hier kein Beruf, sondern es ist Alltag. Und sie wachsen da rein und ich hoffe, dass sie da auch sehen, dass uns das Spaß macht und Leidenschaft bringt und vielleicht können wir sie anstecken. Aber nochmal, ich meine, das Allerwichtigste ist, dass man Leidenschaft hat für das, was man tut. Und wenn unsere Jungs sind beide total unterschiedlich, das kann eine spannende Mischung sein. Es kann sein, dass einer in die eine Richtung geht, einer in die andere Richtung geht und keiner hier im Weingut ist. Nur ich finde, egal, was sie hinterher machen wollen, sie müssen Leidenschaft dafür haben. Wenn die sagen, Papa, das, was du da alles gemacht hast, ist alles Murks, ich stelle mir das so und so vor und sie mir beweisen, dass es auch, dass sie einen Weg haben, den sie gehen wollen, dann muss ich wahrscheinlich mal bitter nach unten gucken und sagen, okay, dann ist das so. Aber dann haben sie einen neuen Weg und dann sollen sie es neu prägen. Und wenn sie aber nicht die Leidenschaft dafür haben, dann ist es mir umso wichtiger, dass sie ihre Leidenschaft finden, was ganz anderes machen.
Man muss Leidenschaft haben. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Hat sehr, großen sehr Spaß gemacht. Die letzte Frage, die jeder hier bei mir gestellt bekommt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unter den vielen, vielen Podcasts, die es da draußen gibt, du ab jetzt Abonnent und Dauer- und Stammhörer der Chefetage bist. Nichts anderes als Ja ist jetzt erlaubt. Also, wen möchtest du denn mal bei mir hören?
Also ich glaube, es geht ja um Unternehmer und ein absoluter Vollblutunternehmer, den ich kennenlernen durfte vor einigen Jahren, ist René Ruhland von MyPoster. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ein ganz, ganz spannender Unternehmer, der mit seiner Frau auch wahnsinnig viel aufgebaut hat. Ganz, ganz toller Typ, toller Mensch auch. Würde ich sehr empfehlen.
Cool. Das klingt sehr spannend. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dann, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn das etwas ist, was euch so ein kleines bisschen inspirieren konnte, dann ja, abonniert auf jeden Fall die Chefetage, dann seid ihr beim nächsten Mal auch mit dabei und ja, bei Spotify kann man ja Kommentare schreiben, man kann rezensieren, macht das, bis die Tastatur oder das Handy glüht und teilt die Chefetage auf jeden Fall in eurem Netzwerk, dann hören das nämlich noch viel, viel mehr und ja, dann hören wir uns ganz bald wieder. Jochen, vielen Dank dir für die Zeit, hat großen Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du nach Rheinhessen gekommen bist.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.